Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Die Herren spielen in dieser Woche in Montreal und die Damen in Toronto. Und wir wollen natürlich heute auch einen kleinen Blick darauf werfen, was da bisher so passiert ist bis Mitte der Woche. Aber wir haben uns natürlich auch wieder zwei Themen ausgesucht, die wir ein bisschen intensiver beleuchten möchten. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wieder mit Tobi zusammen. Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag, Daniel. Hallo zusammen.
Ja, Tobi, wir haben ja vor kurzem schon mal über ihn gesprochen. Ich glaube, da war sogar auch Schwelli von den Sandplatzgöttern dabei, wenn ich mich nicht täusche. Nämlich der liebe Freund Nick Kyrgios, der in der letzten Woche in Washington mal wieder ganz, ganz, ganz viel Lust auf Tennisspielen plötzlich hatte. Und es dann auch natürlich gereicht hat, nicht nur zum Finaleinzug, sondern zum Turniersieg. Wie hast du diese Woche so verfolgt und was war so dein Turnierfazit in Sachen Kyrgios?
Gefühlt sprechen wir, glaube ich, fast jedes Mal über ihn. Aber er bietet natürlich auch genügend Redestoff und genügend Unterhaltung. Und das ist aus meiner Sicht vielleicht das Stichwort, wenn es um Kyrgios geht, um große Tennisunterhaltung. Wie immer keine große Beleuchtung des Turniergeschehens aus der Vorwoche. Dafür ist es schon wieder viel zu weit in die Ferne gerückt. Und aktuell laufen die beiden großen Turniere ja in Kanada, die du angesprochen hast. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das, was er in Washington gezeigt hat, sowohl spielerisch als auch von der Unterhaltung her, ist natürlich genau das oder genau einer dieser Bausteine, der auch in der Zukunft dafür sorgen kann, dass Tennis unterhaltsam bleibt und auch weiterhin unterhaltsam sein wird. Und vielleicht war die Washington-Woche die richtige Antwort auf diese Frage, braucht das Tennis Kyrgios? Und ich glaube, ja, das zukünftige Tennis braucht ihn genau in der Form, wie er dort war. Denn so wird am Ende eben da draußen eine Veranstaltung, die die Massen begeistert, die auch polarisiert, was vollkommen in Ordnung ist. Und die auch hilft, diese, nicht Verjüngung, aber wir hatten schon mal drüber geredet gehabt, dass es ja perspektivisch schon wichtig sein wird, auch ein jüngeres Publikum anhaltend fürs Tennis zu begeistern. Und da können natürlich solche Protagonisten wie Nick Kyrgios extrem bei helfen. Insofern generelles Fazit, großes Entertainment, großer Sport, großer Sieg für ihn. Und ich habe es sehr genossen. Wie ging es dir?
Ja, genossen, gut unterhalten gefühlt, würde ich sagen. Denn es war ja jetzt nicht so, dass er den Turniersieg geholt hat und sich auf dem Court nur auf Tennis konzentriert hat, sondern er hat ja schon auch trotzdem so seine zusätzlichen Stories, die er immer produziert, auch dieses Mal produziert. Das war ja einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube im Zweitrundenmatch oder im Viertelfinale, wo er während des Seitenwechsels die Flasche gegen den Schiedsrichterstuhl geworfen hat. Und er dann ja immer wieder
aus der Hand gefallen.
Genau, ja, und er dann immer wieder im selben Tonfall fast schon betend wiederholt hat, die ist mir aus der Hand gefallen, die ist mir aus der Hand gerutscht, die ist mir aus der Hand gerutscht. Und es irgendwie kein Ende nahm und er dafür ja eine Verwarnung kassierte. Und dann natürlich das.
Also sorry, ganz kurz für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der hat das Ding mit voll Karacho gegen den Schiedsrichterstuhl gedonnert. Ja, also nur für die, die es nicht gesehen haben, mit voller Wucht, so wie jemand einen Baseball wegwirft ungefähr.
Ja, einige Baseball-Profis und Pitcher wären, glaube ich, froh, wenn sie so einen Baseball in der Geschwindigkeit werfen würden, ja. Aber ja, also der Schiedsrichter oben hat natürlich auch einen Schreck bekommen, weil es hat ordentlich geknallt. Von daher verstehe ich auch, dass es eher nicht so lustig gefunden hat. Und ja, es ist richtig, dass man das noch dazu sagt. Das stimmt. Also da ist nichts aus der Hand gerutscht. Das war schon eine ganz bewusste Bewegung. Und ja, was ja aber dann eigentlich viel mehr mit seinem Turniersieg zusammenhing, war dann sein Spaß, den er sich gemacht hat, dass er sowohl im Viertelfinale, Halbfinale als auch im Finale immer vor dem Matchball zu jemandem im Publikum gegangen ist und gefragt hat, wo er denn bitte hinservieren soll. Das war jetzt eine Sache, die ich an sich ganz lustig fand. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du aus Rom erzählt hast, dass er schon eine gewisse Fernnähe auch versucht zu pflegen. Viele haben, oder was heißt viele, einige habe ich eher den Eindruck, haben sich so ein bisschen darüber echauffiert, weil es sei ja eigentlich Coaching und es sei nicht erlaubt und er hätte sie auch sein lassen können. Wie hast du das wahrgenommen? Fandest du das jetzt so wild?
Nein, wild, wild nicht. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für eben diese Dinge, die mit ihm passieren oder auch die er selber tut rund ums Tennis, wo man eben ganz klar sagen muss, solange sich Nick Kyrgios innerhalb des Regelwerks bewegt, ist und dabei keine Menschen zu Schaden kommen, niemand verletzt wird, etc., finde ich, ist er eine Bereicherung und eine große Unterhaltung. Wenn er im Graubereich unterwegs ist oder außerhalb des Regelwerks, dann muss es natürlich von den Schiedsrichtern sanktioniert werden. Und wenn es größere Vergehen sind, wird es auch größere Sanktionen und auch Sanktionen geben müssen. Das ist vollkommen klar. Zurückkommt auf diese Nummer. Ich serviere beim Matchball dorthin, wo der Zuschauer mir das gesagt hat. Ob das Coaching ist, ja oder nein, kann man sicherlich irgendwie spitzfindig rausfinden. Wenn es so wäre, müsste der Schiedsrichter anmahnen, regelkonform. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen lächerlich. Ich fand, naja, lass mich andersrum sagen, es bringt mal wieder so ein bisschen so dieses Harlem Globetrotter-Ding vom Basketball auf den Tennisplatz. Und es ist natürlich im ersten Moment so eine Aktion, die ich eher in einem Schaukampf verortet sehe, als jetzt bei einem Finale von einem 500er-Turnier oder einem 1000er-Turnier. Auf der anderen Seite, auch da, es gibt keine, solange es keine Regel gibt, die ihm das verbietet, kann man das machen. Allerdings wiederum mit dem Stil, den man so beim Tennis pflegt, könnte man sagen, naja, aber wenn er dann den Matchball verwandelt hat, dann könnte er auch erstmal ins Netz gehen und dem Gegenüber die Hand geben, sich beim Schiedsrichter bedanken und danach dann zum Zuschauer gehen und sein Späßchen dann vollenden. Er hat es ja aber genau andersrum gemacht und hat sich fast bei ihm bedankt, wie bei einem Coach, wie wenn du Wimbledon gewinnst. Und das kann mitunter wieder unter diesem Stichwort Respekt so ein bisschen säuerlich aufstoßen beim einen oder anderen. Aber alles in allem fand ich die Aktion okay, würde ich sagen. Okay und unterhaltsam, aber ich kann verstehen, dass sich manche drüber aufregen.
So, jetzt bin ich nicht mehr stumm geschaltet. Ja, teile ich größtenteils. Also, ich glaube, faktisch ist es einfach richtig, dass es Coaching ist und es müsste nun mal verwarnt werden. Es wäre, glaube ich, auch passiert. Es ist, glaube ich, nur einfach nicht passiert, weil der Schiedsrichter danach Game, Set and Match Kyrgios gesagt hat. Von daher war es einfach egal, eine Verwarnung auszusprechen. War so mein Gedanke. Weil darauf irgendwie gesagt wurde, der Schiedsrichter hat darauf zu reagieren. Ja, aber es hat ja in dem Fall einfach keine Auswirkungen mehr danach gehabt. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Vielleicht haben die Schiedsrichter das auch wirklich einfach durchgehen lassen. Da hätte man sie vielleicht fragen müssen. Und ja, zu der Respektlosigkeit. Also ich glaube, nach dem Finale hat er das sogar so gemacht, dass er zuerst ins Netz gegangen ist zum Schiedsrichter und dann zu der Dame, die ihn da erzählt hat, wohin er servieren soll. Das fand ich insgesamt doch alles überhaupt nicht schlimm. Das ist halt die positive Unterhaltung, die ein Kyrgios mit sich bringt. Jetzt war es ja eigentlich Anfang der Woche wieder so ein Punkt, wo man gesehen hat, warum Nick Kyrgios denn doch es auch einfach übertreibt. Nicht nur in einem gewissen Maße, sondern es wirklich einfach übertrieben ist, sein Verhalten. Und er da einfach auch keine Grenzen kennt. Denn es ging ja wohl in seinem Erstrundenmatch in Montreal um ein weißes Handtuch, was ihm wohl so schnell nicht gebracht werden konnte. Und er wohl darauf sehr, sehr ausfällig geworden ist. Und das hat für mich ja auch einfach nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Also das auch, da wird er ja sicher auch selber nicht gedacht haben, das mache ich jetzt mal, um hier irgendwie die Leute zu unterhalten. Sondern da zeigte natürlich einfach wirklich wieder, dass da ein Charakter hintersteckt, der aus meiner Sicht halt sehr, sehr gebrechlich ist. Und es halt dadurch einfach auch schnell zu diesen Ausbrüchen, Wutausbrüchen halt kommen kann. Und das ist natürlich etwas, was sich nicht auf dem Tenniscourt wiederzufinden hat und was denn aus meiner Sicht auch wirklich dann härter oft bestraft werden sollte. Weil ich habe dann doch den Eindruck, da er denn zu 75% der gute Alleinunterhalter auf dem Court ist, überspielt man denn diese anderen 25% auch ein bisschen, weil man dann sagt, ach komm, ja, aber er ist doch eigentlich. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr verwässert. Also da sollte man, glaube ich, doch schon eine härtere Hand bei ihm führen in solchen Momenten.
Ja, er ist, es bleibt mit ihm, es ist und bleibt ein Pulverfass, das Ganze. Absolut. Auf der anderen Seite wissen natürlich die Turnierveranstalter und auch die ATP, was sie an ihm haben. Und dass sie so diesen Schuss Farbe in dem Tennisgeschehen abseits der Big 3 natürlich dringend irgendwo benötigen. Aber ja, ich denke, dass im Rahmen des Älterwerdens ja vielleicht noch die Chance besteht, dass er dann so gegen Ende 20 vielleicht etwas gesetzter wird und dann der Entertain- und Show-Charakter überwiegt und die Eskapaden außerhalb eben der Leitplanken, die wir nicht brauchen, dass sie zurückgehen. Aber das ist eben die Hoffnung. Ich finde, wenn er gut drauf ist, wenn er innerhalb dieser Leitplanken fährt sozusagen, dann ist er genau eins dieser Fassadstücke, die das Tennis braucht oder notwendig hat, um in die Zukunft zu gehen. Und ja. Aber es wird spannend bleiben. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen. Im einen Moment denke ich mir, da kannst du, ich ertrag den nicht mehr. Das ist doch vollkommen, vollkommen daneben. Und im nächsten Moment bin ich wieder voller, soll ich sagen, Bewunderung, ja, aber voller, na, vielleicht mitunter Begeisterung, was er in der Lage ist, an Tennis abzurufen. Und was er letzten Endes, ich meine, wenn der gut drauf ist und fröhlich ist und dieses Talent mit Spielfreude, mit Witz und dann eben solchen, dann nennen wir Show-Einlagen verbindet, dann ist es wirklich eine Wonne, dazu zu schauen. Aber es ist eben total, wie sagt man, erratisch.
Ja, und wir werden, du hast es ja anfangs gesagt, wir sprechen eigentlich fast jede Woche irgendwie über ihn. Das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, sondern uns in den nächsten Jahren, ich hoffe es sogar im positiven Sinne, weiter begleiten, weil, wie du sagst, er kann halt ein sehr, sehr heller Lichtfleck auf der Tour werden, gerade wenn die großen drei irgendwann mal abtreten. Und ich glaube, dafür braucht das Tennis ihn auch, das haben wir auch schon mal gesagt.
Ja. Ich denke, dass die, muss ich nicht sagen, die einzige, aber eine der Grenzen, und das fand ich eben im wahrsten Sinne des Wortes eben auch grenzwertig, ich denke, ja, es war in Washington, ist einfach, wenn es gefährlich wird, auch mitunter. Also er zertrümmerte, glaube ich, einen Schläger bei einem Seitenwechsel und warf ihn sofort, dass ihn fast, ich glaube, der Kameramann oder der nächste Balljunge, der da stand, abbekommen hätte. Also in dem Moment, wo sowas dann auch noch passiert, weil er sich nicht im Griff hat, dann wird es wirklich eine ganz, ganz traurige, und in dem Fall, wenn Menschen zu Schaden kommen, natürlich für den Individuellen erst recht, dann wird es wirklich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und deswegen ist immer so meine Hoffnung dabei, dass er besser wird in der Dimension. Denn was möglich ist, und ich denke, das kann man abschließend dazu sagen, das hat Washington gezeigt, wenn er die Bühne hat, wenn man ihm die Bühne gibt, die er so gerne hat, dann ist es wirklich großes Tennis. Und dann ist es gar nicht mal nur auf das zurückzuführen, was er selber mal gesagt hat, er möchte eigentlich nur gegen die ganz Großen spielen, weil alles andere wäre ihm zu lästig. Das muss gar nicht sein. Man kann nicht behaupten, dass jetzt in Washington Runde 1 oder Runde 2 gleich die große Bühne für ihn wäre. Aber das ganze Setup dort und so, wie das Turnier das aufgezogen hatte, auch mit einem sehr hochkarätigen oder, soll man besser sagen, einem hochunterhaltsamen Doppelkonkurrenz, das alles war geradezu mustergültig vorbereitet, um diesen Entertainer-Clown, Tennisprofi, dem Harlem Globetrotter des Tennissports irgendwie die Bühne zu geben, die er braucht, um gut zu performen.
Ja, man könnte jetzt natürlich auch sagen, spielt in jedem Match eigentlich gegen ganz Großen, denn er hat ja eigentlich in jedem Match immer ganz viel auch mit sich selbst zu tun. Aber ich glaube, das hat er damit nicht gemeint.
Ganz Große. Was meinst du denn? Was meinst du, wo am Ende des Jahres, auf welchem Weltranglistenplatz Nikkeo steht, Ende dieses Jahres?
Das ist halt so überhaupt nicht einzuschätzen, weil du hattest jetzt halt diese Woche dieses gute Turnier und man denkt ihn ja normalerweise immer bei einem Spieler oder auch bei einer Spielerin, ja, befindet sich jetzt ein bisschen im Aufwind, wird in den nächsten Wochen ein paar Punkte sammeln. Du kannst jetzt aber auch bei ihm natürlich haben, dass er nächste Woche in Cincinnati auch in der ersten Runde rausgeht, dass er dann bei den US Open vielleicht auch in der ersten Runde verliert und dann ist natürlich dieses Positive, was du normalerweise nach einem Turniersieg hast, dass das einfach schon wieder verflogen ist, weil ich kann mich daran erinnern, dass es im Februar, als er Acapulco gewonnen hat, es ähnlich war, dass alle sagten, ja, und jetzt zu den beiden, wie nennen die sich, Happy Slams oder so, diese beiden Tausender im März in den USA, da haben dann auch ganz viele gesagt, Mensch, dadurch ist er jetzt hier irgendwie ein Favorit und da muss man mit ihm rechnen und da kam denn ja nicht viel.
Sunshine Double,
genau. Ja, Happy Slam ist ja Australien, genau. Entschuldigung.
Ich gebe dir eine Hilfestellung, er ist im Moment auf Platz 27 und hat 1500 Punkte, grob. Um in die Top 20 zu kommen, brauchst du im Moment ungefähr 1800. Und um in die Top 10 zu kommen, ungefähr 2500 Punkte. Also er ist von einer Top 10-Platzierung im Moment gute 1000 Punkte entfernt. Wo ja, steht er Ende des Jahres?
Da muss er dann wahrscheinlich ein Masters-Turnier gewinnen oder im Grand-Slam-Finale kommen, damit er es in die Top 10 schaffen. Das sehe ich nicht, denn das hat ja irgendjemand auch noch die Woche geschrieben, zwei Drittel seiner Punkte hat er halt durch die beiden Turniersiege dieses Jahr geholt. Und ich glaube halt nicht, dass er dieses Jahr dann noch irgendwie einen Turniersieg holt. Es wird jetzt, also entweder würde ich sagen, er bleibt in dieser Region, beziehungsweise fällt noch ein bisschen ab, wobei, weil je nachdem, wie viel er jetzt aus dem letzten Jahr noch zu verteidigen hat, das weiß ich nämlich gar nicht. Oder ich würde halt wirklich sagen, dass er es irgendwie in die ersten 15 schafft. Eins von beiden. Also, dass er jetzt, weil dass er jetzt irgendwie so halbwegs gut spielt und nochmal hier ins Viertelfinale, da ins Viertelfinale kommt und so, das glaube ich nicht. Also entweder holt er nochmal einen Turniersieg und macht nochmal einen Sprung, oder es tut sich einfach dieses Jahr gar nichts mehr. Wäre so meine Prognose.
Ja. Er bleibt ein Pulverfass, er bleibt unberechenbar. Wenn er einigermaßen performt, glaube ich, hat er eine Chance, beispielsweise in Shanghai auch mal ein Tausender zu gewinnen. Denn das ist ein sehr schneller Belag dort. Das kommt ihm entgegen. Aber es ist nahezu unmöglich, das vorherzusagen. Beim Grand Slam selber, bei den US Open über 3 Gewinnsätze, Best of 5, ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Denn da muss er 3 oder 4 oder 5 Sätze sein Gemüt im Zaum halten.
Eben.
Ja. Also ich glaube, er könnte, ich möchte nicht sagen locker, aber er hätte gute Chancen, auch mal einen Tausender zu gewinnen, gerade wenn es auf einen schnelleren Belag geht. Insofern, wer weiß, nächste Woche sind sie nett hier, aber ich glaube, gerade so zum Asian Swing hin, wenn beim ein oder anderen Spitzenspieler auch so ein bisschen die Handbremse angezogen wird, weil die Saison schon lang ist, hat er eine Chance. Aber wir werden es sehen. Wir werden uns überraschen lassen in jeglicher Hinsicht bei diesem Mann.
Ja, und das wird, glaube ich, auch niemals ein Ende nehmen. Das wird, glaube ich, seine ganze Karriere so bleiben, wie auch immer sie enden mag und wie lange sie dauern wird. Wo wir gerade vom Pulverfass reden und uns überraschen lassen, kommen wir vielleicht zur WTA damit, nämlich zu Angelique Kerber. Die ist nämlich das genaue Gegenteil vom Pulverfass. Die kennen wir für ihre gute, solide, verlässliche Arbeit in den letzten Jahren, die ja durchaus auch sehr, sehr erfolgreich geprägt wurde. Und bei ihr ist ja momentan die Situation, Tobi, dass sie auf Coachsuche ist seit ein paar Wochen. Denn sie hat sich ja von Rainer Schüttler wieder getrennt. Das Ganze ging ja so ungefähr, ich glaube, 10 Monate insgesamt. Fing halt letztes Jahr, Ende letzten Jahres an. Was ist so gerade dein erster Gedanke, wenn du in den Draws den Namen Kerber siehst?
Mein erster Gedanke ist, sie hat mich immer noch nicht angerufen, obwohl ich es ihr schon 5-mal angeboten habe, sie zu coachen.
Die alte Geschichte, Tobi sucht ihren Job.
Ja, gut, okay. Ja, ja.
Dein zweiter Gedanke dann?
Der zweite, bezogen jetzt auf das Turnier in Toronto, war, als ich die Auslosung sah, habe ich schon gedacht, das kann ja heiter werden, selbst wenn sie die erste Runde dort überstehen sollte, wo wir heute schon wissen, dass sie das ja nicht getan hat, mit Kasatkina ja durchaus auch einen Brocken vorgeworfen bekommen hat, wäre das eine Herausforderung gewesen gegen Andreescu, dann gegen Bertens, dann gegen Blisko, dann wäre von oben irgendwie Svito oder Barty gekommen und, und. Also die gesamte Auslosung war schon eine relativ große Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz, sie hat den ersten Satz ja mit Carajo gewonnen. Und dann kommt wieder dieses irgendwie so, dass sie komplett den Faden verliert. Also ich meine, so lange, wie sie auf der Tour ist und mit all dem, was sie erlebt hat und mit all dem, was sie spielerisch auszeichnet, ich würde von keinem Coach großartig erwarten, dass er ihr Spiel nochmal komplett umstellt oder signifikant verändert. Wir hatten mit der Henrike letzte Woche darüber gesprochen, dass sicherlich die Korrekturen beim Aufschlag durch Wim Fissette hervorragende Änderungen waren, die ihr auch nochmal geholfen haben. Aber ich würde jetzt keine radikale Veränderung an ihrem Spiel als solchen durch einen zukünftigen Coach sehen. Ich glaube viel eher, dass sie jemanden bräuchte, der ihr dann doch nochmal hilft, über diese, ja, was sind das, motivationalen oder psychologischen Klippen in so einem Matchverlauf drüber hinwegzukommen. Ich finde, sie ist immer genau an so einer Stelle, wo dieses, oh, ich bin total pisst, weil das gerade nicht läuft oder weil die andere auch mal einen guten Schlag drauf hat. Das kippt bei ihr. Und ich finde, es kippt bei ihr manchmal zu schnell in eine Richtung, dass sie sich dann so hängen lässt. Und ich weiß nicht, ob sie unbedingt einen Coach braucht, der ihr, wie gesagt, spielerisch noch groß weiterhilft. Sie bräuchte jemanden, der ihr Strategien an die Hand gibt, wie sie in solchen Momenten wieder zurück in die Spur findet. Sie kann ja alles, also fast alles. Ich finde das relativ schwer zu beurteilen. Also jetzt kannst du sagen, ja, wieso holt die nicht so ein Sascha bei ihnen oder sowas? Sehe ich gar nicht so. Sie ist ja keine Spielerin, die jetzt entwickelt werden muss, sondern sie bräuchte jemanden, der sie so stabil macht. So wie so ein Darren Cahill bei Simona Halep. Da habe ich auch das Gefühl, dass das eine Beziehung ist, eine Trainer-Spielerin-Beziehung, die ganz stark auf das Wohlbefinden, auch auf das seelische Wohlbefinden einen Einfluss hatte. Und ja, komischerweise auch noch aktuell hat, auch wenn er gar nicht der Coach ist. Mal das Gefühl, der ist alle 4 Wochen in Rumänien und feiert mit ihrer Familie irgendwelche Fahrradtouren und Feste und so. Und das tut ihr dann wieder gut.
Ja, also ich würde da sogar noch einen Punkt mit reinbringen, der, glaube ich, über dieses Psychologische ein bisschen noch auch hinweggeht. Nämlich, ich glaube, es ist ganz stark davon abhängig, welchen Coach sie sich letztendlich aussucht, von dem, was sie sich eigentlich als Ziel setzt jetzt für die nächste Zeit. Also, weil wir können uns ja, glaube ich, schon relativ sicher sein, dass sie jetzt nicht mehr ganz so lange spielen wird, da ich jetzt, glaube ich, also zumindest glaube ich es nicht, dass sie irgendwie noch 6-7 Jahre weitermacht, sondern ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sich karrieremäßig bei ihr erledigt haben, dass sie sagt, es reicht.
Ja.
Und sie hat ja jetzt letztes Jahr oder Anfang des Jahres auch schon gesagt, es ist irgendwie so ein Ziel natürlich, ganz gerne noch die French Open zu gewinnen. Hatte ich jetzt dieses Jahr eine Sandplatzsaison aber nicht so den Eindruck, dass sie daran wirklich selber glaubt und dass das wirklich ihre Zielsetzung ist. Und ich möchte jetzt gar nicht unterstellen, dass sie kein Ziel gerade hat. Das kann man aber vielleicht auch gerade von diesen Schwankungen auf dem Court vielleicht herauslesen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber, sie braucht einen Coach, der sie zu dem hinführen kann, was sie eigentlich wirklich will. Also will sie nochmal irgendwie die Nummer 1 der Welt werden? Will sie nochmal Wimbledon gewinnen? Sie muss ja schon eine konkrete Vorstellung haben, was sie macht, weil ich glaube nämlich, sie ist keine Spielerin, die sich sagt, ich habe jetzt irgendwie meine paar Titel geholt und ich spiele jetzt einfach irgendwie nochmal so 2, 3 Jahre auf der Tour mit, weil ich Spaß dran habe. Von daher ist es schon etwas Psychologisches, aber ich glaube, diese Stabilisation, die würde dann damit einfach einhergehen. Und was mir aber wirklich missfällt, ist halt so diese Berichterstattung von wegen, ja, sie braucht jetzt halt irgendwie einen großen Namen. Damit wären wir wieder bei dieser Diskussion vom letzten Mal. Supercoach, wann macht das eigentlich Sinn? Oder sie braucht einen bekannten Trainer, das wäre ja ein Sascha Bahin. Sondern ich glaube, es ist bei ihr noch viel, viel stärker davon abhängig als bei anderen Spielern, die gerade so auf der Suche sind. Was ist eigentlich das Ziel? Wo soll es hingehen in den nächsten Monaten?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, du liegst da ziemlich, also was heißt, du liegst da richtig? Könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas helfen könnte. Ich würde in Bezug auf die Sandplatzsaison und auf Roland Garros nicht sagen, dass sie das dieses Jahr nicht wollte, sondern ich glaube, dass sie im Vorfeld da relativ großes Pech hatte, dass sie eben verletzt war und deswegen die Vorbereitung alles andere als optimal lief. Die Wunschvorstellung, das gewinnen zu können, kam ja eher daher, dass sie letztes Jahr ein Top-Jahr hatte, dass sie Wimbledon gewonnen hat und auch unerwartet, zumindest bisher unerwartet, weit in Paris kam und daher vielleicht dieser Wunsch genährt wurde, Mensch, das wäre toll, wenn ich den Karriere-Grand Slam vollenden könnte und siehe da, ich war ja in 2018 relativ weit gekommen. Insofern dieses Jahr war einfach der Wurm drin. Aber inzwischen ist sie ja wieder gesund. Jetzt hat es in Wimbledon überhaupt nicht hingehauen. Und insofern gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen so ein Dahinmeandern. Es ist so, ja, fahre ich halt nach Toronto oder nicht? Also ist das von ihr wahrgenommen, einer der großen Titel, die sie haben möchte, ja oder nein? Oder sagt sie, ich gehe nur noch also vom Fokus her auf die Grand Slams und wenn ja, welcher ist das? Eine klare Zieldefinition. Das stimmt, das könnte helfen und dafür brauchst du nicht den größten Namen, aber es braucht jemand, dem sie vertraut und der sie dann in der Definition und auch Durchführung der dafür notwendigen Schritte, die sie dann machen muss, um ihr Ziel zu erreichen, dann unterstützt. Absolut.
Ja, also vielleicht hat sie das ja für sich auch schon definiert und es liegt einfach auch nur daran, dass sie aus ihrer Sicht diesen Coach gerade nicht findet. Das ist natürlich auch möglich. Denn ich kann mir bei ihr einfach nicht vorstellen, dass sie jemand ist, auch zur jetzigen Zeit, die einfach so irgendwie von Turnier zu Turnier wandert und es mal alles irgendwie so passieren lässt. Also.
Ne, das stimmt. Und wenn sie sagt, sie hat keine Eile, das zu entscheiden, könnte natürlich wirklich sein. Ich meine, wenn sie für sich, um bei dem Beispiel zu bleiben, definiert hat, ich möchte nur einmal oder noch zweimal hier alles reinlegen, um einmal Paris zu gewinnen, dann hat sie im Moment nicht die Eile. Dann kann sie diese Saison sozusagen gedanklich abhaken, spielt jetzt, nimmt das mit, was zu holen ist und wird gucken, dass sie dann zum Ende der Saison, zur Vorbereitung auf die neue Saison einen neuen Coach findet und präsentieren kann, mit dem sie sich an dem Beispielaufgang auf Paris ordentlich vorbereiten kann, wenn das Ziel ist. Ich kann mir bei ihr ehrlich gesagt kaum viel andere Ziele vorstellen, außer einen der Grand Slams und idealerweise eben Paris zu gewinnen. Dieses Ding nochmal die Nummer 1 werden ist immer schön, aber ich glaube, dass es wie soll ich sagen, ab einem gewissen Alter dann darauf hinausläuft, dass du sagst, was zählt, sind Titel und nicht die Position. Die Weltranglistenposition ergibt sich aus den Titeln.
Ja, richtig, das stimmt natürlich. Aber also letztendlich ist es natürlich auch die einzig logische Erklärung, dass sie sagt, sie will noch mal Paris gewinnen, damit sie alle irgendwie einmal hat. Ja, man könnte jetzt natürlich auch noch einen Gedanken, den ich hatte, überlegen, ob sie nicht vielleicht einfach jetzt auf nächstes Jahr wartet, um noch mal Olympia zu spielen.
Auch möglich.
Das
Das ist auch möglich.
wäre für
Ja.
mich noch die zweite Möglichkeit, die ich sehr logisch finden würde, dass sie vielleicht sogar eventuell auch in einem Jahr dann sagt, so Leute, das war's.
Total. Und sowas ist für mich, und weiß nicht, aber wahrscheinlich für viele auch viel greifbarer, nämlich zu sagen, als was möchte ich erinnert werden? Und dann heißt es, ich war die Tennisspielerin, die jedes Grand Slam-Turnier, Deutschen, außer Steffi Graf, jedes Grand Slam-Turnier einmal gewonnen hat. Oder ich war Olympiasiegerin und ich war Nummer eins. Aber die Leute, bis auf die Ausnahmen, Steffi Graf, Serena Williams, gehen und nicht hin und sagen, ja, Kerber, das war doch die, die waren es 52, nee, 67 Wochen. Ach nee, am Ende ja nochmal 73 Wochen die Nummer 1, weil es ist Käse. Kerber, ah ja, klar, ehemalige Nummer 1, hat alle Grand Slams gewonnen und olympisches Gold geholt. Also das ist das, woran sich die Leute erinnern, woran du dich wahrscheinlich selber auch erinnern möchtest und nicht, ob es am Ende 74 oder 75 Wochen die Nummer 1 war.
Das ist richtig, ja. Und sogar bei den Kollegen von Chip und Charge war das, glaube ich, da kam ja auch schon mal der Gedanke durch, dass da ihre Motivation auf Olympia ausgerichtet vielleicht sogar auch gar nicht so sehr auf dem Einzel liegt, sondern auf einem Mixwettbewerb mit Sascha Zverev.
Auch möglich.
Das halte ich sogar für sehr möglich, ja.
Ja, da musst du aber noch ein bisschen Volleys üben bis dahin.
Ja, gut, aber das wird noch alles. Da bin
ja.
Ich
Dinge. Ja.
Das gut, wo ja. Wir gerade beim Doppel sind, können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen zur aktuellen Woche kommen. Denn das Doppelturnier, das hat in dieser Woche auch für Schlagzeilen gesorgt bei den Herren in Montreal. Denn unüblicherweise sind von den 8 gesetzten Doppeln schon 5 in der ersten Runde ausgeschieden. Tobi, was ist da alles passiert? Hat dich ja das auch in deinen Grundfesten erschüttert?
Es hat mich zumindest theoretisch in Grundfesten erschüttert. Ich habe ehrlich gesagt kein einziges Match gesehen. Ich weiß aber, dass 5 in der ersten Runde und ich glaube übrigens auch das 6. gesetzte Paar in der zweiten Runde raus sind. Ich glaube, es sind nur noch 2 gesetzte Paare drin, die Bryan-Brüder und noch irgendjemand.
Ja genau, Conti und Pierce, die sind auch raus in der zweiten Runde. Dann.
Kannst du es mir erklären, ob das ein Riesen-Upset ist oder ob das erklärbar ist. Ich würde böserweise, wenn ich so auf das Tableau gucke, würde ich sagen, guck mal, jetzt treten einmal, oder nicht nur einmal, in Washington waren auch schon gute dabei, aber es ist ja sehr sichtbar auf dem Draw, dass da gute Einzelspieler sich plötzlich im Doppel finden und dort antreten. Ich würde sagen, guck mal, die Doppelspieler sind gar keine solchen Spezialisten, denn kaum vereinigen sich mal ein paar Topspieler und melden fürs Doppel, dann fegen die vom Platz. Brutale These.
Ja,
ich hoffe, du widerlegst sie.
Also,
aber
ja,
also, der Gedanke liegt natürlich nah. Ja, für jemanden, der nicht viel Doppel guckt und vielleicht auch nicht viel vom Tennis versteht, wird sagen, wieso spielt denn der Federer und der Nadal kein Doppel? Die würden doch alles gewinnen.
Ja, weiß man natürlich nicht. Aber also wenn man das mal durchgeht, finde ich das alles letztendlich gar nicht wieder so aufregend beziehungsweise überraschend. Also so als Beispiel zum Beispiel Cabal Farah, die gerade an 1 gesetzt sind, Platz 1 in der Weltrangliste haben, die haben gegen Robin Haase und Wesley Kohlhoff verloren in 2 Sätzen. Das ist aber auch ein super eingespieltes Doppel. So, da kannst du auch mal gegen verlieren, genauso wie die umgekehrt halt auch mal gegen Cabal Farah gewinnen können. Das fand ich jetzt gar nicht so überraschend. Dann natürlich fast noch die größte Überraschung, Bopana Shapovalov, die irgendwie Mahü und Roger Vasselin, oder Mahut heißt er ja, haben wir gelernt, Roger Vasselin irgendwie rausnehmen. Aber das passiert dann halt auch im Match-Tiebreak. 10-6, enges Match, passiert. Genauso wie bei Kubot Mello, die halt gegen Lopez Murray im Match-Tiebreak mit 11-9 verlieren. Und nun haben gerade Lopez und Murray ja auch schon gezeigt, dass sie als Doppel scheinbar gut funktionieren. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie sang- und klanglos gegen die verloren haben. Und eins habe ich, glaube ich, vergessen. Genau, dann gut, Rublev Zverev. Das hat mich noch gewundert, weil ich glaube, die beiden haben noch nie weiter zusammen gespielt. Nee. Ihren Pavic Suarez rausnehmen. Das, finde ich, ist wirklich noch die größte Überraschung. Denn das 5. Ding war halt Kravitz Mies, die Mektic Skugor auch 10-6 im Match-Tiebreak nachher besiegen. Ja, es ist aber auch ein Doppel, das ja dieses Jahr nun mal auf die große Bühne gekommen ist und die können Doppel spielen beide.
Stimmt, die haben irgendein LK-Turnier in Frankreich gewonnen.
Ja, irgendwas, ja, in so einem Vorort von Paris, genau.
Ja.
Was ich noch deutlich fand, war halt jetzt letzte Nacht Granulaire und Ceballos, die Contin und Pierce mit 6-4, 6-2 rausgenommen haben. Das ist auch noch eine Überraschung, finde ich. Grüße an Julia an dieser Stelle.
Ja, Also, so wie du mir das erklärst, macht das alles Sinn und ist nachvollziehbar. Ich finde es generell sehr, sehr schön zu sehen, dass in den letzten Turnieren, aber ich habe jetzt keine Recherche gemacht, wie das im letzten Jahr war, aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Turnieren, und zwar sowohl Grand Slam als auch 500er, als auch jetzt wieder Tausender, dass die Zahl von, ja, soll ich jetzt sagen, prominenteren Einzelspielern zunimmt, die sich dann doch auch in der Doppelkonkurrenz da verdingen. Es ist aber nur ein Gefühl, ich müsste es mal nachschauen, ob das auch Zahlen standhält oder ob das letztes Jahr genauso war. Aber gefühlt, wie gesagt, ist dieses Jahr mehr los auf der Doppeltour, was ich grundsätzlich gut finde, weil es das Ganze attraktiver macht und vielleicht ein paar mehr Zuschauer bringt.
Ja, das müssten wir vielleicht echt mal überprüfen. Also, weil ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, das ist nicht so, sondern das ist eigentlich die gleiche Anzahl an Einzelspielern, die auch irgendwie in den Doppelkonkurrenzen bei den größeren Turnieren auftauchen. Es wird, glaube ich, einfach nur mehr berichtet, wäre jetzt meine These, durch einen Andy Murray und einen Feliciano Lopez, die da irgendwie in Queens den Turniersieg holen und vielleicht auch in Deutschland nochmal zusätzlich durch Kravitz-Mies, die dann dieses Jahr nochmal das Doppel medial in ein anderes Licht getaucht haben. Aber ja, müsste man vielleicht dann echt mal sich anschauen, die Turniere der letzten Monate, wie sich das entwickelt hat. Das ist vielleicht ja mal ganz interessant, zumindest für uns beide, ob es euch da draußen interessiert, das werden wir dann merken.
Das stimmt. Wobei, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass, also, dass es toll war mit Kravitz-Mies an dem LK-Turnier in Paris und dass sie das gewonnen haben. Ich habe aber das Gefühl, das war da und dann gab es noch so ein bisschen einen Nachhall in Halle. Und seitdem wird es wieder deutlich ruhiger. Außer du bist nun wirklich so mega Tennis interessiert, dass du jede Schlagzeile irgendwo aufschnappst von jedem Turnier. Also ich will nicht sagen, dass es medial ein Strohfeuer war, das nicht, aber so gefühlt geht es schon wieder deutlich zurück. Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie eben in Wimbledon auch sehr früh raus sind, ne?
Das wollte ich gerade sagen und ja auch bei den Turnieren, die sie danach insgesamt gespielt haben. Also Halle waren sie erste Runde raus. Ich glaube, in Hamburg am Roten Baum sind sie, glaube ich, in die zweite Runde gekommen und
Ja.
rausgegangen. Also da hätte es wahrscheinlich auch einfach eine längere Storyline gehabt in den Medien, wenn sie danach irgendwie noch weiter gewonnen hätten. Also gerade wenn du natürlich
Bestimmt.
nach den French Open noch Halle gewonnen hättest, wäre die mediale Aufmerksamkeit ja wahrscheinlich nochmal eine
Das
andere gewesen.
stimmt. Nimm Halle oder Hamburg, es hätte gar nicht Wimbledon sein müssen. Aber wenn du jetzt sozusagen noch so einen nationalen Titel draufgesetzt hättest, dann wäre das medial auch stärker aufgenommen worden. Ja. Aber wir gehen mit Riesenschritten auf die US Open zu und da bietet sich die nächste Chance. Ja.
Genau, dann das LK-Turnier in New York. Das
Ja.
ist dann ja bald auf dem Terminplan.
Absolut.
Auch auf dem Terminplan haben wir ja versprochen in diesen Wochen, dass wir immer einen Buchtipp dabei haben. Tobi, in dieser Woche bist du wieder dran und darfst uns allen etwas vorstellen.
Oh ja, das mache ich gern. Ich habe was rausgesucht für euch. Haltet euch fest, es ist ein englisches Buch. Es gibt es leider nur auf Englisch, aber ich kann nur jedem Tennisbegeisterten und jeder Tennisbegeisterten empfehlen, so ihr des Englischen mächtig seid. Ihr müsst das auch gar nicht perfekt können, denn es ist ein Tennisbuch. Es ist keine philosophische Abhandlung. Das liest sich sehr, sehr leicht. Ich möchte euch ans Herz legen von John Feinstein, oder auf Deutsch würden wir wahrscheinlich sagen Feinstein, heißt der gute Herr, wenn ihr den googelt. John Feinstein, Hardcourts. Das ist ein Buch, Achtung, nicht erschrecken, aus dem Jahr 1991. Und es bietet einen aus meiner Sicht absolut faszinierenden Blick aufs Tennis im Jahr 1990. Und wenn jetzt einige von euch denken, 1990, da war ich ja noch nicht einmal, was auch immer. 1990 ist deswegen so faszinierend aus meiner Sicht, da es ein drastischer Wendepunkt fürs Tennis damals war, obwohl es damals niemand so genau wusste. Denn es war das erste Jahr, in dem die inzwischen längst etablierte ATP-Tour auf Tour ging. Davor gab es ja auch all die berühmten Turniere und Grand Slams, nur war alles oder zumindest vieles deutlich unstrukturierter und in diversen Händen von Promotern, sodass beispielsweise die Bedeutung von Schaukämpfen, Exhibition-Matches, um richtig Kohle zu verdienen, eine ganz, ganz andere war als heute. Also ein Lendl hat lieber ein Exhibition-Match gespielt und hat dort die Kohle mitgenommen, als dass er auf ein Turnier gegangen ist, was Weltranglistenpunkte gab. viele der wichtigen Entscheidungen, die damals getroffen worden sind, aber auch ganz, ganz viele der damaligen Protagonisten spielen heute nach wie vor ganz oben mit, wenn auch ein bisschen in anderen Rollen. Wenn ihr Namen hören wollt, ihr werdet viel lesen über Becker, über Lendl, über Tierjagd, Wielander, Agassi und. Also insofern bietet Hardcourts eben einen faszinierenden Blick aufs Tennis von damals mit Riesenwirkungen auf heute. Faszinierend, aber auch erschreckend ist aus meiner Sicht, dass einige der großen Probleme damals wie heute ungelöst sind. So geht es zum Beispiel auch um die unteren Ränge, also um die Spieler, die finanziell kaum überlegen können. Es geht um Turnierdirektoren, die meinen, dass ihr Turnier nicht nur von einem einzigen Spieler abhängen sollte, sondern eine Veranstaltung sein sollte, zu der die Zuschauer kommen, weil sie Tennis lieben und die Veranstaltung gut finden. Ich glaube, das haben wir heutzutage auch schon mal gehört. Ich kann mich erinnern an so ein Turnier in Westfalen. Und dann ist natürlich auch faszinierend, über Sportlerinnen und Sportler zu lesen, die damals gerade starteten und von denen wir heute wissen, was dann so kam. Also zum Beispiel wissen wir heute, was mit Jennifer Capriati geschah. Die ist damals als 14-Jährige ganz, ganz plötzlich zum Star geworden und hatte dann eine lange, aber auch sehr ereignisreiche Karriere mit allen Hochs und Tiefs hinter sich. Wir wissen heute, was aus einem jungen Mann namens Pete Sampras wurde, der damals und in diesem Buch gerade anfing. Und wir wissen heute auch, und vielleicht manchmal wissen wir sogar viel mehr als uns recht ist, was man über so einen Andre Agassi wissen sollte. Also alles in allem, finde ich, ist Hardcourts ein ausgezeichneter Einblick in die Welt des professionellen Tennissports und gibt auch eine tolle Perspektive auf all die Menschen dahinter. Eine total unterhaltsame Tennislektüre. Man könnte sagen, fast eine Art Geschichtsunterricht in Tennis, Politik und Business, aber eben auch für alle, die ein bisschen älter sind und die damals schon sehr aktiv Tennis geguckt haben, ist es eine super schöne Reise in die Vergangenheit. Google das mal, John Feinstein, wie Fein und der Stein, Hardcourts. Man kann sich das über berühmten Online-Buchhändler gebraucht bestellen. Das kostet ein paar Euro 50, vielleicht noch 3 Euro Versandkosten. Es ist jeden Euro Cent wert aus meiner Sicht. Würde mich freuen, wenn es der ein oder andere ausprobiert und noch viel mehr freuen, wenn der ein oder andere dann vielleicht mal ein Feedback sendet, ob ihm das Buch gefallen hat. Wobei ihr natürlich jederzeit auch Feedback senden könnt, ob euch unsere Sendung, nämlich die Tennisproleten, gefällt, was ihr gerne anders hättet, Verbesserungsvorschläge, ob ihr Lust habt auf weitere Gäste, die wir auch in der Vergangenheit hatten. All das gerne, entweder über die bekannten Kanäle Twitter, Instagram oder Facebook oder auch in den Rezensions- und Kommentarspalten, wo ihr den Podcast abrufen könnt. Also beispielsweise bei Apple Podcast oder wie das heißt, kann man ja auch eine Bewertung abgeben und auch ein Feedback schreiben. Würde ich und auch Daniel, wir würden uns sehr darüber freuen.
Das auf jeden Fall, genau, da schließe ich mich an. Ja, Tobi, dann wären wir für diese Woche auch durch.
Ja, bisschen kürzer als sonst. Ich glaube, ihr werdet es verkraften können. Insbesondere mit der Aussicht, dass wir uns schon kommende Woche wieder melden werden mit einem hochinteressanten Gast. Das ist nicht zu viel versprochen, aber es wird auch noch nicht mehr verraten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns, wie gesagt, empfehlt und wenn ihr bei der nächsten Sendung wieder einschaltet. Von meiner Seite aus erstmal tschüss und jetzt gebe ich nochmal an Daniel zurück.
Ja, vielen Dank. Tobi hat eigentlich soweit schon alles gesagt. Ich mache es nur auch nochmal der Vollständigkeit halber. Folgt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, auch bei Facebook. Schreibt uns Feedback zu den Folgen, zu den Dingen, die wir in dem Podcast besprechen. Schlagt gerne vor, wenn ihr irgendwas mal besprochen haben wollt, worüber wir uns das Hirn zermartern sollen. Und ja, bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Das ist natürlich immer für uns die allerbeste Werbung. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche dann halt mit Gast wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.